ARD.
Pressefreiheit. Das Stichwort für Ihre Podcast-Schnellorientierung. Los geht's.
Medienmagazin Podcast mit Jörg Wagner.
Ohne Pressefreiheit keine mündigen Bürger. Ohne mündige Bürger keine Demokratie. Genau so sieht es in vielen Staaten aus.
Und das kann man nicht häufig genug sagen. Ein demokratisches System mit Medien ist ohne eine verbriefte Pressefreiheit einfach nicht denkbar.
Noch nie hat Reporter ohne Grenzen die Lage der Pressefreiheit in so vielen Staaten als sehr ernst beschrieben.
Die Welt der Pressefreiheit in den Farben von Reporter ohne Grenzen. Je mehr Rot, desto weniger Freiheit.
Für Journalistinnen und Journalisten hat sich die Lage weltweit deutlich verschlechtert.
Leider muss man sagen, dass die Pressefreiheit sich weltweit weiter verschlechtert
hat. Die Lage hat sich weltweit leider verschlechtert.
Daran ordnet sie inzwischen 36 Länder. Der
in 36 der untersuchten 180 Staaten sei die Lage besorgniserregend. Gute Bedingungen gäbe es hingegen in Norwegen, Dänemark und Schweden.
Gestern war der Tag der Pressefreiheit und Reporter ohne Grenzen, die Menschenrechtsorganisation, hat traditionell wieder ihr Pressefreiheitsranking veröffentlicht. Darum wird es gehen, unter anderem, aber auch um das Spannungsverhältnis Pressefreiheit auf der einen Seite und auf der anderen Seite Persönlichkeitsrechte mit Professor Dr. Christian Scherz, dem Medienanwalt. Und das wie gewohnt. Vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft. Der Tag der Pressefreiheit hat für die Menschenrechtsorganisation Reporter ohne Grenzen einen besonderen Stellenwert. Sie färbt nämlich jährlich die Weltkarte der Pressefreiheit neu ein, entsprechend eines Punktesystems. Also von grün wie gute Lage bis dunkelrot sehr ernste Lage. Es ist immer wieder überraschend, dass sich von den 180 Staaten nur wirklich wenige im grünen oder gelben Bereich befinden. Der überwiegende Eindruck ist dunkelrot, wie größtenteils Asien komplett fast rot, also dunkelrot, rot in Afrika und Teile von Mittelamerika und West-Südamerika oder orange in Südosteuropa, Nord- und Südamerika. Ich konnte am Tag der Pressefreiheit am 3. Mai in einem Schaltgespräch mit der neuen Geschäftsführerin von Reporter ohne Grenzen Deutschland sprechen, Anja Osterhaus. Ich fragte sie zunächst nach der Auswertung des Pressefreiheitsrankings nach den Veränderungen im Pressefreiheitsindex.
Ja, die Veränderungen sind leider überwiegend negativ. Also wir haben die schlechtesten Ergebnisse der letzten 10 Jahre in der Rangliste der Pressefreiheit. Nur ein Viertel der Länder sind in den Bereichen gut oder zumindest zufriedenstellend. Und die absolute Mehrheit verzeichnet eine schwierige Lage. 36 Staaten sind dieses Jahr in der Kategorie sehr besorgniserregend. Das heißt, dort findet eigentlich kaum mehr freier Journalismus statt, so wie wir uns das vorstellen.
Wie messen Sie denn die Qualität der Pressefreiheit? Wie punkten Sie nach welchen Kategorien?
Es gibt 5 Bereiche, wo wir Fragen erstellt haben, 5 verschiedene Kategorien. Da geht es um die politischen Rahmenbedingungen, rechtliche, soziokulturelle, ökonomische Rahmenbedingungen der Medienlandschaft, aber auch um die Sicherheit von Journalisten und Journalistinnen. Und aus diesen 5 Kategorien bauen wir diesen Index zusammen, der dann einen Gesamtwert gibt. Und dieser Gesamtwert gibt uns dann ein Gesamtbild über die Lage der Pressefreiheit in den einzelnen Ländern.
Wo genau ist für Sie der besorgniserregendste Hotspot der journalistischen Unterdrückung?
Ganz unten auf unserer Rangliste stehen Afghanistan, Syrien und Eritrea. Gerade in Syrien befinden sich Dutzende Journalisten und Journalistinnen in den Kerkern, Gefängnissen des Assad-Regimes. Viele sind verschwunden, zum Teil schon seit Jahren verschwunden. Afghanistan, wir wissen alle, seit der Machtübernahme der Taliban sieht es sehr düster aus für die Pressefreiheit in dem Land, vor allem für Frauen. 80% der afghanischen Journalistinnen können gar nicht mehr arbeiten in ihrem Beruf. Und in Eritrea ist es einfach eine Informationswüste. Da erfährt man eigentlich gar nichts mehr.
Verständlicherweise geht ein besonderer Blick auf Deutschland. Aktuell Platz 10, eine Verbesserung im Ranking zum Jahr 2023. Da war der Platz 21 von Ihnen gemessen worden. Aber 2002 war Deutschland auf Platz 7. Wie erklären Sie sich diese Schwankungen?
Ja, die Schwankungen wirken immer sehr groß, aber es ist ja ein vergleichender Index. Also Deutschland ist jetzt zwar stark gestiegen von der Rangliste her, aber von der Punktzahl, von den Werten, wie sieht es eigentlich aus um die Pressefreiheit in Deutschland, hat sich gar nicht so viel verändert. Und das kann man insgesamt sagen, es ist einfach grundsätzlich sind viele Rahmenbedingungen ja gut in Deutschland. Also es gibt eine gute rechtlichen Schutz von Journalisten und Journalistinnen ganz grundsätzlich. Es gibt ganz viele lokale, regionale, überregionale, unterschiedliche Medien, über die man sich informieren kann. Es gibt keine Zensur. Also das sind schon mal ganz gute Grundbedingungen. Dass es jetzt sich so stark verändert hat, liegt vor allem daran, dass andere Länder im Umfeld nach unten gerutscht sind auf der Liste. Beispiel Slowakei war deutlich vor Deutschland und ist jetzt im Zusammenhang mit dem Regierungswechsel letztes Jahr deutlich abgerutscht. Und eine leichte Verbesserung in einem Bereich, nämlich im Bereich der Sicherheit. Also wir hatten im letzten Jahr 2023 haben wir 41 Übergriffe auf Medienschaffende im Zusammenhang vor allem mit Kundgebungen aus dem rechtsradikalen und verschwörungsideologischen Bereich verzeichnet. Im Jahr davor waren es deutlich mehr. Das ist super, dass die Zahlen runtergegangen sind. Das ist sehr wichtig. Aber gleichzeitig haben wir auch eine sehr hohe dunkle Ziffer. Und es ist sehr schwer zu sagen, wie viele Menschen wirklich Opfer von Übergriffen werden.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, profitiert Deutschland jetzt im Ranking von den Verschlechterungen in anderen Ländern, weil das dann die Reihenfolge durcheinander wirbelt. Aber traditionell ist zum Beispiel Skandinavien von Ihnen seit Jahren am besten bepunktet. Allein Norwegen zum 8. Mal in Folge auf Platz 1, aber auch die Jahre davor sehr oft unter den ersten 3. Was ist in Norwegen idealtypisch mit der Pressefreiheit los?
Es gibt einfach einen sehr großen Schutz von Medien, sehr gute rechtliche Rahmenbedingungen, Informationsfreiheitsgesetze, die auch gut funktionieren. Es gibt eine lange Tradition auch von Presse- und Medienfreiheit in allen skandinavischen Ländern. Das führt dazu, dass sie immer wieder ganz weit oben sind auf unserer Liste.
Warum kann man sich da nichts abgucken?
Würde ich nicht sagen, können wir ja. Und ich glaube auch.
Ja, aber es passiert ja nicht offenbar.
Ja, wie gesagt, es ist ja von den Rahmenbedingungen in Deutschland nicht so viel schlechter geworden. Was wirklich schwierig geworden ist, ist die allgemeine Landschaft. Die Sicherheitslage der Journalisten und Journalistinnen, wie ich gerade schon erklärt habe, da geht es nicht so stark um die politische Regulierung oder rechtliche Rahmenbedingungen. Es geht um das Klima in der Gesellschaft, das sich leider verschlechtert hat, um einen Rechtsruck in Deutschland auch und nicht nur in Deutschland übrigens, auch in Schweden und in anderen Ländern wird das zunehmend wahrgenommen, was insgesamt die Freiheit der Journalisten und Journalistinnen zu berichten einschränkt. Wir haben jetzt ja im letzten Jahr auch diese ganz neue Aggression feststellen müssen, dass Zufahrtswege von Zeitungen blockiert wurden durch Landwirte, durch Traktoren und Misthaufen. Und das sind Phänomene, die wir ja einbeziehen müssen in der Bewertung. Und es gibt vor allem in den Bereichen eine Verschlechterung in der Stimmung, in der Diffamierung als Lügenpresse, in Übergriffen im Netz, auch sexistische Diffamierungen von Journalistinnen, Morddrohungen sogar. Manche Journalisten können ja gar nicht mehr ohne Begleitschutz bestimmte Berichterstattungen machen. Das ist das, was uns wirklich besorgt.
Dieses Ranking von Reporter ohne Grenzen soll ja auch zur Diskussion anregen, so verstehe ich die Tabelle alljährlich, und immer wieder sensibilisieren. Aber tut sie das oder ist das einfach nur so, dass man einmal im Jahr raufguckt und mit den Achseln letzten Endes zuckt? Wie sind die Reaktionen inzwischen?
Die Reaktionen sind ganz unterschiedlich, aber natürlich hört die Arbeit für uns nicht mit dem heutigen Tag auf, sondern sie geht immer weiter. Pressefreiheit ist ja unser Tagesgeschäft und wir beschäftigen uns natürlich auch sehr stark, natürlich auch mit der Situation in Deutschland, aber auch sehr, sehr stark mit der Situation von Journalisten und Journalistinnen in den Teilen der Welt, wo sie in ihrer Sicherheit, in ihrer Freiheit oder sogar wo sie lebensgefährdet sind. Also wir unterstützen Medienschaffende, die zum Beispiel aus Afghanistan oder auch aus Russland weggehen müssen, die dort nicht mehr arbeiten können oder die dort eben verhaftet werden unter häufig sehr fadenscheinigen Argumenten und Verfahren. Wir unterstützen sie mit anwaltlicher Hilfe. Wir versuchen ihnen dabei zu helfen, weiter ihre Arbeit zu machen, auch wenn es sehr, sehr schwierige Bedingungen sind. Und diese Arbeit, die geht immer weiter und die versuchen wir natürlich auch immer wieder in die Öffentlichkeit zu tragen, weil es so wichtig ist, die Arbeit von den Journalisten und Journalistinnen vor allem vor Ort in diesen schwierigen Kontexten.
Und vor allen Dingen, das hatten wir auch hier im Medienmagazin schon des Öfteren hören können, in Kriegssituationen wie Ukraine oder auch in Israel, wo natürlich, das ist die Logik des Kriegs, die Wahrheit als erstes stirbt. Das ist ein gängiger Satz, der aber immer wieder stimmt und wo sie auch helfen können.
Ja, der Satz stimmt, leider. Und ja, wir haben in der Ukraine viele Medienschaffende unterstützen können. Gerade zu Beginn des Krieges war es ja gar nicht vorstellbar für Journalisten und Journalistinnen, dass sie in so eine Lage kommen, wo plötzlich sie in lebensgefährlichen Situationen landen bei der Berichterstattung. Da haben wir sie ausgestattet mit Schutzwesten, Helmen, mit einfach auch Sicherheitstrainings. Solche Dinge können wir tatsächlich immer wieder machen. Das ist natürlich sehr wichtig für die Journalisten und Journalistinnen da vor Ort, um eben ihre Arbeit weitermachen zu können. Aber man stößt natürlich an Grenzen. Und wenn es wirklich lebensgefährlich wird, dann unterstützen wir Menschen natürlich auch bei der Ausreise, wenn so uns das möglich ist, damit sie überhaupt ihre Arbeit hoffentlich dann aus dem Exil wenigstens weitermachen können.
Vielen Dank, Anja Osterhaus, Geschäftsführerin von Reporter ohne Grenzen, für den Einblick in die neueste Pressefreiheits-Ranking-Liste und ihre Arbeit.
Ja, ich bedanke mich auch. Heartbreaker, a shapeshifter, a secret keeper. You know I love to see ya.
Das Medienmagazin in Ausgabe vom 4. Mai 2024, ein Tag nach dem Tag der Pressefreiheit. Pressefreiheit, genauer die äußere Pressefreiheit, ist das Recht von Einrichtungen des Rundfunks, der Presse und anderer Medien auf ungehinderte Ausübung ihrer Tätigkeit, vor allem auf die staatlich unzensierte Veröffentlichung von Nachrichten und Meinungen. Das nochmal kurz als Definition, wie sie bei Wikipedia steht. Aber die Pressefreiheit existiert nicht in einem sterilen Rechtsraum, sondern kollidiert nicht selten mit anderen Grundrechten. Darin involviert ist mein nächster Gesprächspartner, Professor Dr. Christian Scherz. Er ist Medienrechtler, Anwalt, Honorarprofessor an der Uni Potsdam hier um die Ecke in Potsdam-Babelsberg, nur, ich sag mal, so 7 Fußminuten entfernt. Ich fragte ihn vor der Sendung in einem Schaltgespräch, wie er die Pressefreiheit in Deutschland aktuell erlebe.
Also wir haben dieses wunderbare Grundgesetz, was ja auch dieses Jahr 75 Jahre feiert, in dem an Artikel 5 die Pressefreiheit verankert ist, mit dem ebenso wichtigen Satz, eine Zensur findet nicht statt, was ja sich abgrenzt von Diktaturen, dem Dritten Reich und anderen Zeiten in Deutschland, wo man eben nicht einfach so seine Meinung öffentlich kundtun konnte oder auch kein Verleger einfach so ein Buch drucken durfte.
Und man muss tatsächlich nochmal sagen, Professor Scherz, dass es nicht um die Eingriffe eines Chefredakteurs zum Beispiel geht, sondern tatsächlich bei Zensur ist immer der staatliche Eingriff gemeint.
Der Staat. Im Dritten Reich gab es die Reichsschrifttumkammer. Da mussten sie, bevor sie ein Buch veröffentlicht haben, wollten dieses einreichen. Auch in der DDR gab es Organe, die gewissermaßen, wenn Schallplatten auf den Markt kommen sollten, Texte veröffentlicht werden sollten, diese vorher abnehmen mussten. Davon können auch, glaube ich, einige Ostrock-Bands ein Lied singen. Das ist in unserer Demokratie anders. Wir haben, jeder kann hier Pressefreiheit, kommt ja von Pressen, von Drucken, ist ja ganz archaisch, das gedruckte Buch, die gedruckte Zeitung, aber meint natürlich alle Medien, die Inhalte veröffentlichen wollen, ihre Meinung kundtun wollen und über Dinge, Menschen und Geschehnisse berichten wollen. Und diese Pressefreiheit ist sehr hoch verankert in Deutschland. Das Verfassungsgericht sagt, sie ist schlechthin konstituierend für die Demokratie. Und das ist auch so. Aber Sie haben völlig recht, sie ist nicht schrankenlos gewährt. Das ist ja auch klar, weil auf der anderen Seite, und das ist tatsächlich mein tägliches Brot, steht eben das allgemeine Persönlichkeitsrecht und die Menschenwürde des Individuums. Also mein tägliches Brot ist abzuwägen in der Beratung, in der Interessenvertretung von Mandanten. Überwiegt hier eher das Recht des Individuums auf the right to be let alone, alleingelassen zu werden von Veröffentlichungen, eben nicht Gegenstand eines Berichts zu werden, etwa wenn es um die Privat- und Intimsphäre geht, oder muss der Betroffene hinnehmen, dass die Medien über ihn berichten? Und diese Abwägung ist gleichrangig. Die Grundrechte stehen sich gleichberechtigt gegenüber, das allgemeine Persönlichkeitsrecht auf der einen Seite und die Pressefreiheit auf der anderen Seite. Und darüber entscheiden, wie wir wissen, Gerichte durch die Gewaltenteile und nicht ich als Anwalt, der ja immer nur Interessenvertreter ist. Und das ist eigentlich ganz gut ausgewogen in Deutschland.
Bevor Sie aber erklären, wie Sie denn im konkreten Einzelfall gewichten, wenn Sie einen Mandant gewinnen oder wenn er an Sie herantritt. Was machen denn die Skandinavier besser, dass sie bei der Pressefreiheit oder Medienfreiheit dann besser dastehen im Ranking als zum Beispiel die Deutschen? Wissen Sie das? Haben Sie da Erfahrungen?
Also das kann ich Ihnen jetzt in konkreto nicht sagen, aber wir haben natürlich auch in Deutschland Probleme mit der Pressefreiheit, die aber weniger durch staatliche Eingriffe erfolgt. Ich glaube, das etwas schlechtere Ranking in den letzten Jahren hat eben mit der Bedrohung von Journalisten etwa auf Demos durch Wutbürger zu tun. Die Pressevertreter, Kameraleute werden angegriffen bei ihrer Arbeit, wenn sie über Demonstrationen auch oft gegen von rechts berichten, aber genauso auch im linksextremen Bereich. Das heißt, die schlechteren Rankings erklären sich nach meiner Kenntnis in den letzten Jahren aus den Bedrohungen für Journalisten im öffentlichen Straßenraum. Journalisten werden halt einfach inzwischen massiv angefeindet. Lügenpresse wird oft gerufen, gerade bei Pegida und anderen. Das schränkt natürlich auch die Arbeit von Journalisten ein. Ich finde aber trotzdem ist falsch, dann insoweit die Pressefreiheit runter zu ranken, weil Pressefreiheit heißt Freiheit vor staatlichen Eingriffen. Und wenn ein Journalist bei einer Demonstration angegriffen wird, muss halt die Polizei ihn bei seiner Arbeit schützen und gewährleisten, dass der Journalist, dass der Kameramann, dass die Reporterin ungehindert über eine Demo etwa von der AfD berichten kann.
Nun hat ja die EU gerade ein Gesetzespaket verabschiedet mit dem Titel SLAP. Mhm. Daran ist gemeint, dass es auch einen Schutz jetzt geben wird, der muss jetzt noch in Deutschland in nationales Recht umgewandelt werden, gegen willkürliche Beeinflussung von Journalismus durch Klagen von Konzernen, von sehr reichen Menschen, die sich das leisten können, Journalisten mundtot zu machen. Haben Sie sowas in Deutschland schon mal beobachtet, dass hier tatsächlich Journalismus eingedämmt wird durch tatsächlich Leute, die sehr viel Geld haben oder Konzerne, die sich das erlauben können?
Also eigentlich nicht. Es gab, glaube ich, mal eine Klage gegen die Süddeutsche Zeitung von einem Unternehmer, der wollte irgendwie Millionen durchsetzen, weil er sich als Gegenstand von Falschberichterstattung sah. Diese Klage wurde abgewiesen. Also wir müssen mal abwarten, was diese Richtlinie hier in Deutschland bringt. Erst einmal ist ja nichts falsch daran, das sage ich auch als Anwalt, der regelmäßig eben auch Betroffene gegen Medien vertritt, gegen Verlagshäuser vertritt. Es ist ja nichts Falsches daran, wenn das Individuum sagt, du hast über mich berichtet, du hast Unwahres über mich berichtet, das möchte ich nicht hinnehmen, ich gehe gegen dich vor. Das ist erstmal part of the game. Das ist eben genau das, was ich gesagt habe. Die beiden Rechte stehen sich gegenüber, das Persönlichkeitsrecht auf der einen Seite, die Presse- und Meinungsfreiheit auf der anderen Seite. Und das wird eben dann abgewogen. Also ich sehe jetzt nicht die große Gefahr, dass große Konzerne kleine regionale Zeitungen totklagen. Also solche Fälle sind mir in Deutschland bisher nicht bekannt. Dass es da eine Sorge gibt, ist klar.
Naja, in Italien ist das wohl gängige Praxis, wenn die Mafia dort Journalisten mundtot machen will, wenn sie nicht sogar töten. Oder auch, man hört das von südosteuropäischen Staaten. Aber wie war das bei Ihnen? Das ist hier auch im Medienmagazin mal behandelt worden. Da hatten Sie Theo Zwanziger vom DFB gegen den Journalisten Jens Wein Reich vertreten. Mhm. Und da hatte man schon den Eindruck, hier David gegen Goliath, oder?
Ich möchte zu dem Fall, der Jahre zurückliegt, jetzt ehrlich gesagt aktuell nichts mehr sagen. Unter uns am Ende ist Jens Weinreich damit bekannter geworden, als er vorher war, sage ich mal vorsichtig. Aber ich möchte ansonsten diesen Fall konkret nicht kommentieren. Man kann allgemein sagen, natürlich kommt nicht selten der Ruf David gegen Goliath, wenn sich meinetwegen ein finanzkräftiges Unternehmen gegen eine Berichterstattung in einer Zeitung oder im Spiegel oder der Süddeutschen oder im Handelsblatt wehrt. Aber ganz ehrlich, zumeist, jedenfalls in dem, was ich mache, stehen auf der anderen Seite hochgerüstete Medienkonzerne mit Milliarden Rücklagen und groß gut ausgestatteten Rechtsabteilungen und Großkanzleien, die sie vertreten. Also David gegen Goliath, die paar Anwälte, die in Deutschland Betroffene vertreten, sehen sich regelmäßig einer sehr gut ausgestatteten Rechtsabteilung der großen Verlagshäuser gegenüber, die praktisch, ehrlich gesagt, eben auf Seiten der Verlage aus ihrer Sicht für die Pressefreiheit kämpfen. Und wohlgemerkt, es ist ja auch völlig in Ordnung, das ist das, was wir im Rechtsstaat eben haben. Jemand sagt, du verletzt meine Rechte, der andere sagt, das tue ich nicht, ja, dann muss das eben entschieden werden. Und mal geht das Pendel so aus in eine Richtung und mal geht das Pendeln in die andere Richtung. Man kann es auch zusammenfassen. Grundsätzlich muss der Mensch es nicht hinnehmen, dass man über seine private oder Intimsphäre berichtet. Das sei denn, es gibt bestimmte Ausnahmen, was weiß ich, weil ein besonderes öffentliches Interesse besteht. Niemand muss es dulden, dass Unwahres über ihn geschrieben wird. Beim Bereich der Verdachtsberichterstattung kommt es darauf an, ist der Verdacht begründet? Ist er praktisch nicht nur ein reiner Verdacht? Gibt es sogenannte Anknüpfungstatsachen? Ist es im öffentlichen Interesse? Dann darf auch über bloße Vorwürfe berichtet werden, wenn nämlich noch gar nicht feststeht, ob die Vorwürfe stimmen. Also das ist in Deutschland in der Rechtsprechung schon ganz gut ausgependelt, ehrlich gesagt.
Aber trotzdem sagten Sie ja eingangs, man muss es für sich auch selbst dann gewichten.
Klar.
Weil hier ja zwei Grundrechte dastehen, die sehr mächtig sind. Und sie gehen ja dann quasi, wenn sie Persönlichkeitsrechte geltend machen, mit einem Mandanten gegen diese freie Meinungsäußerung ja sichtbar und hörbar vor. Mhm. Also sie schränken damit eine Meinung, die möglicherweise durchaus berechtigt ist, ne, trotzdem ein, weil sie sagen, hier ist mein Mandant aber höher zu gewichten und das müssen dann Gerichte entscheiden. Haben Sie dafür schon ein Gefühl vorher oder durch die Rechtspraxis wissen Sie dann ungefähr, also ich sag mal Jan Böhmermann, das war ja nicht so klar, als Sie gegen Erdogan ihn verteidigt haben.
Also bei dem Erdogan-Fall war es sehr komplex. Es war ja unsere Auffassung oder meine Auffassung, dass es sich um eine satirische Performance einer satirisch überhöhten Rechtsvorlesung handelte, wo Böhmermann Erdogan klar machen wollte, das wäre übrigens eine Schmähkritik. Und das ist genau der Begriff, der jetzt hier kommen muss. Wir klagen nicht gegen Meinungen, die grundsätzlich zulässig sind. Die Meinungsäußerungsfreiheit erlaubt eigentlich fast alles über jemand anderen zu sagen, weil das Grundgesetz will den Disput, will die Auseinandersetzung auch im Wort. Auch harte Aussagen müssen im Rahmen der Meinungsfreiheit hingenommen werden. Wenn es aber nur noch darum geht, den anderen zu diffamieren und nicht mehr um die Auseinandersetzung in der Sache, sagen die Gerichte, dann ist die Grenze der Schmähkritik erreicht und dann ist auch eine Meinung unzulässig. Und deswegen, niemand muss es hinnehmen, dass er geschmäht und beleidigt wird. Das ist eben die Grenze, die auch die Menschenwürde setzt. Und deswegen ist auch die Meinungsfreiheit nicht grenzenlos gewährt, genauso wie die Pressefreiheit. Und die andere Sache ist eben die Frage der Tatsachenbehauptung. Wenn ich sage, dieser Mensch hat einen Mord begangen, er hat aber keinen Mord begangen, muss er das natürlich nicht hinnehmen und kann dagegen klagen. Das ist übrigens auch gut so.
Wir reden gleich weiter mit Professor Dr. Christian Scherz zum Tag der Pressefreiheit, weil, und das ist die Duplizität der Ereignisse, Sie sagten es bereits, 75 Jahre Grundgesetz. Es gibt demnächst eine Dokumentation im Fernsehen und auch in der ARD-Mediathek mit dem Titel Der Staranwalt, Christian Scherz und die Medien, aber dazu gleich mehr. Noch eine Leitung der Staranwalt, muss ich jetzt ja sagen, weil so heißt auch der Titel des Filmes, der Dokumentation Christian Scherz. Würden Sie sich selber als Staranwalt bezeichnen? Ist die überwiegende Mehrheit Ihrer Mandanten in diesem Feld zu verorten oder ist es das nur, was wir so mitkriegen und Sie haben ganz normale Fälle?
Also, um das mal abzuarbeiten, Ihre Frage. Der Begriff Staranwalt ist ja doppeldeutig. Er hat ja zwei Aussagen gehalten. Das eine, dass ein Anwalt der Stars vertritt und er möglicherweise selbst durch den Umstand, welche Fälle er begleitet, selbst zum Star geworden ist. Ich selber benutze diese Begriffe für mich nicht. Ich bin auch unlängst mal gegen den Begriff Promi-Anwalt vorgegangen, weil eine deutsche Boulevardzeitung mir unterstellte, dass ich diesen Begriff mag. Ich hatte aber schon vor Jahren in einem Interview gesagt, dass ich den Begriff Promi-Anwalt ablehne, weil es ein bisschen wie Schönheitschirurg und Promi-Friseur klingt. Insofern, den Begriff habe ich eine klare Haltung zum Begriff Staranwalt, kann ich nicht viel zu sagen. Ich bin Rechtsanwalt, vertrete die Interessen von Betroffenen. Es sind oft Prominente, aber eben natürlich nicht nur. Ich vertrete Menschen, die durch einen Schicksalsschlag in den Blickpunkt öffentlichen Interesses geraten, durch einen Unfall, durch ein Unglück, Menschen, die ihre Kinder verloren haben. Das sind teilweise auch sehr furchtbare Fälle. Aber in den Medien kommt man meistens vor, weil man eben einen spektakulären Fall mit einem Prominenten vertritt, klar.
Aber Sie werden jetzt nicht gegen diese Titelzeile vorgehen, weil da Staranwalt steht?
Nein.
Das wird vorher mit Ihnen abgesprochen worden sein, nehme ich mal.
Nein, das ist mit mir nicht abgesprochen worden. Ah. Die ARD hat entschieden, selbst ist auf mich zugekommen, dass sie mich fragte, ob ich bereit wäre, eine solche Dokumentation mitzumachen, weil sie eben meine Arbeit interessant finden und als relevant betrachtet und dann eben hierüber einen Film macht. Dann hat die ARD offenbar entschieden, den Film so zu nennen. Das ist eine Titelausentscheidung der ARD, an der ich erst einmal nicht beteiligt war. Klar, ich bin ja Objekt dieser Doku. Weiß auch nicht, wie der Film genau aussieht, sage ich Ihnen ganz offen. Ich habe große Interviews in dem Film gegeben. Viele andere kommen zu Wort, Wegbegleiter, Gegner etc. Insofern, aber der Begriff ist ein bisschen umgangssprachlich, würde ich sagen.
Anders als bei Legal Affairs haben Sie also an dieser Doku nicht mitgeschrieben.
Nein.
Legal Affairs, muss man dazu sagen, war eine Anwaltsserie, die wir ja auch hier im Medienmagazin vorgestellt hatten, in der Corona-Zeit gedreht und dann auch ausgestrahlt worden, seriell, auch in der Mediathek. Nun ist ja die Frage, wenn man Sie bittet, nichts ist spannender als die Wirklichkeit, trotzdem wird ja ausgewählt und werden Fragen gestellt und da überlassen Sie ja den Filmschöpfern quasi, wie ausgewählt wird, das, was Sie dort in die Kamera sagen und so weiter und so fort. Gab es da Vorabsprachen oder ist das eine völlig von Ihnen losgelöste Dokumentation?
Das ist eine Dokumentation, die in völliger redaktioneller Unabhängigkeit durch die Redaktion Titel, Thesen, Temperamente, verantwortlich vom Hessischen Rundfunk, in einer Koproduktion mit RBB und MDR hergestellt worden ist. Ja, Sie haben völlig recht. Ich habe übrigens in den letzten Jahren viele Anfragen, ein Porträt zu machen, abgelehnt, insbesondere auch von großen Zeitungen, die mich dann wochenlang begleiten wollten und dann ein Porträt schreiben wollten. Warum, habe ich gesagt, brauche ich nicht. Ich habe das hier gemacht, weil ich durch dieses Format der Fernsehdokumentation die Möglichkeit hatte, mal nicht nur in einer Minute wie in einer Talkshow oder in einem Radiointerview, sondern mal in etwas längeren Strecken meine Arbeit zu erläutern und was ich nach meinen 30 Jahren Presseanwalt für Erfahrungen gemacht habe und wie ich es sehe, wie gerade unsere Gesellschaft und vor allem auch die Mediengesellschaft sich darstellt. Nämlich, sie ist eine sehr gnadenlose Empörungsgesellschaft geworden mit einer sehr schnellen Geschwindigkeit, die Menschen teilweise zerstört. Und das sind Erfahrungen, die ich gemacht habe, wo ich die Möglichkeit sah, mal eben in diesem Format es wirklich mal zu erzählen. Und das ist hoffentlich gelungen. Ich weiß es nicht.
In einem Massenmedium, weil sonst kann man sie natürlich, wenn man Student ist an der Uni Potsdam, schon mit dem einen oder anderen Rechtsfall sicherlich sehen in den Vorlesungen oder Seminaren. Mhm. Aber kommen wir nochmal zur Dokumentation direkt zurück. Sie sagten ja selbst, da kommen Gegner, aber auch Wegbegleiter vor. Welche Gegner und welche Wegbegleiter werden wir denn sehen können?
Also nach meiner Kenntnis, das ist ja auch jetzt schon ein Text der ARD rausgegeben worden, also es äußern sich Günther Jauch über die Arbeit, die ich für ihn jahrelang gemacht habe. Es ist ja kein Geheimnis, dass wir da gegen die Yellow Press regelmäßig vorgehen, wenn es um Eingriffe in die Privatsphäre geht. Es äußert sich Benjamin von Stuttgart-Barre, Giovanni Di Lorenzo, Karl Theodor zu Guttenberg, Stefan Niggemeier.
In welcher Kategorie sind die jetzt? Wegbegleiter oder Gegner?
Das klärt der Film, glaube ich, auf. Stefan Niggemeier kommt zu Wort, der mich wahrscheinlich als kritisch begleitet, als Journalist und Medienjournalist. Der sagt wohl Dinge zu mir. Ich kann es Ihnen nicht genau sagen, was er sagt. Er ist weder Gegner noch ist er Wegbegleiter. Ich habe mal vor vielen Jahren ganz am Anfang Bildblock begleitet, als er das gegründet hat. Aber seitdem haben wir faktisch beruflich nicht mehr viel zu tun gehabt. Insofern wird Nickemeyer sicherlich eher Einschätzungen zu meiner Arbeit von außen geben. Die Lorenze wird sich als Zeit-Chefredakteur äußern, die ich auch gelegentlich mal verklage. Günther Jauch wahrscheinlich als jemand, den ich seit vielen Jahren eben auch presserechtlich begleite. Aber wie gesagt, ich habe auch die Interviews, ich kann Ihnen nicht sagen, was in diesen Interviews gesagt wird. Ich habe akzeptiert, dass der ARD und der Hessische Rundfunk sagen, wir machen einen Film über dich, aber natürlich, es gilt auch da die Pressefreiheit. Du hast kein Recht, dir diesen Film vorher anzugucken. Du musst dich darauf einlassen. Und du kannst es machen, kannst es aber auch lassen. Und da habe ich mich halt darauf eingelassen, weil wohlgemerkt ich die Möglichkeit sah, hier einmal nicht völlig verkürzt in einer Minute mal etwas mehr Zeit zu haben, zu erläutern, was machen wir eigentlich, wenn wir eben unsere Arbeit als Presseanwälte machen, auch wenn wir gegen Medien klagen und dann eben oftmals Zensur gerufen wird, weil die Leute nicht wissen, was Zensur ist, nämlich die vorherige Kontrolle des Staates, was kulturelle Inhalte angeht. Das ist alles Unsinn, davon Zensur zu sprechen. Aber um das mal zu erläutern, habe ich diesen Weg genutzt. Und es gibt eben etwas, was mich umtreibt. Ich finde, dass die Debattenkultur, dass die Mediengesellschaft sehr verroht ist und inzwischen durch diese Dauerempörung so und eben auch die Gefahr, dass sofort, wenn jemand einen Fehler gemacht hat, er vor das öffentliche Standgericht gehört. Dieser Sound der Republik, den wir gerade haben, der nervt mich sehr. Ich glaube, er ist auch nicht gut für unser Gemeinwesen und unsere Gesellschaft. Und da wollte ich mal was zu sagen und das wird der Film hoffentlich leisten.
Wird er auch das thematisieren? Also Sie wissen ja, was Sie selbst gesagt haben in dem Film. Ja. Aber möglicherweise dann vielleicht durch Schnitt dann doch nicht vorkommt. Aber vielleicht können wir es dennoch hier an dieser Stelle erwähnen. Es gibt natürlich auch einen berechtigten Empörungssound. Also wenn zum Beispiel Frauen diskriminiert werden, Stichwort Bild-Zeitung mit Julian Reichelt, dass man das natürlich auch mit Empörung in den Medien weitertransportiert.
Klar.
Wo machen Sie da für sich sozusagen eine Grenze, wo die Allgemeinheit, das Interesse der Allgemeinheit überwiegt und wo Sie sagen, nee, hier gibt es auch ein Schutzbedürfnis zum Beispiel für Julian Reichelt. Vielleicht ist das ja etwas, was Sie mit berücksichtigen, wenn Sie auch im Prozess mit Argumenten vorgehen.
Das ist ja die ganze MeToo-Debatte, die ich ja sogar mit ausgelöst habe, weil ich damals, darüber berichtet der Film auch, die Frauen vertreten habe, die sich an die Zeit gewandt haben, die den Fall Dieter Wedel erstmals öffentlich gemacht haben. Und das war richtig, diesen Fall öffentlich zu machen, diese Verfehlungen auch dieses Herrn Wedel, dieses Regisseurs, der inzwischen verstorben ist. Und da gab es auch genug Verdachtsmomente, dass über Jahrzehnte dort auch ein Machtmissbrauch erfolgt ist. Im Fall Julian Reichelt möchte ich nur so viel sagen, er selber hat ja dann auch geklagt gegen den Spiegel und andere, die über seine Verhaltensweisen in der Bild-Chefredaktion berichtet haben. Und da habe ich mich nicht zurückhalten können zu sagen, es mutet schon merkwürdig an, wenn jemand, der selber permanent die Persönlichkeitsrechte anderer durch die Zeitung Bild verletzt hat als Chefredakteur, dann sofort nach dem Persönlichkeitsrecht schreit, wenn er mal Gegenstand von kritischer Berichterstattung ist. Insofern war auch der Fall Reichelt einer, über den berichtet werden durfte. Aber, und das ist die Grenze, die man wahrscheinlich ziehen muss, der bloße Verdacht, also der einseitige Vorwurf einer anderen Person, der hat das und das gemacht. Die bloße Strafanzeige allein reicht nicht aus. Es müssen hinreichende Anknüpfungstatsachen da sein, sagt das Gericht. Ein Mindestbestand an Beweistatsachen, ein furchtbarer juristischer Begriff, ist erforderlich, um über einen Verdacht zu berichten. Und wann dieser Mindestbestand an Beweistatsachen vorliegt, das muss eben immer im Einzelfall entschieden werden. Sie dürfen nicht vergessen, Herr Wagner, wenn so ein Vorwurf öffentlich gemacht wird, ist die Person gesellschaftlich tot, die ist raus. Und das kann ein Chefarzt sein, das kann ein Dirigent sein, das kann ein Chefredakteur sein. Wenn dieser Vorwurf verbreitet wird, ist im Grunde genommen Ende Gelände, sage ich mal als Berliner, sodass sich auch die Medien gewahr sein müssen, wenn ihr diesen Vorwurf öffentlich macht, zerstört ihr erstmal ein Individuum öffentlich, führt ihn öffentlich vor und da muss es eben Grenzen geben, wann das erlaubt ist und wann nicht. Und das habe ich versucht gerade zu erläutern, wie sich das verhält.
Dann dürfen wir gespannt sein, was in der Dokumentation dann letzten Endes in der Komprimierung aller Interviews durch Schnitt und durch Montage für eine Lesart übrig bleibt. Sehen Sie da auch mit vielleicht großer Spannung entgegen, ob Ihr Rechtsanwaltsherz möglicherweise dann zuckt und sagt, ich bin ja vielleicht gar nicht so gut weggekommen. Gibt es da so das Gefühl, da sehr auch kritisch und misstrauisch vielleicht zu sein vor der Premiere?
Es ist für mich als jemand, der einen Beruf ausübt, der erstmal grundsätzlich selbstbestimmt ist, natürlich mit einer gewissen Spannung verbunden. Was wird da, wie bewerten die dich? Wie sehen die deine Arbeit? Also auch die kritischen Stimmen, die Leute, die interviewt werden, wie sehen die deine Arbeit der letzten 30, also 20 Jahre, wo ich ehrlich gesagt dann eben relativ prominent dort auch agiert habe und mich eingemischt habe? Das ist natürlich spannend. Und so etwas in andere Hände zu geben, ist natürlich immer mit der Gefahr einer auch Einschränkung verbunden, aber ganz offen, ich habe überhaupt gar kein Problem damit, dass man meine Arbeit öffentlich kritisch bewertet und auch diese oder jene Geschichten anders sieht als ich. Das ist doch Teil unserer Debattenkultur und unserer Demokratie, dass man auch die Arbeit von Anwälten kritisch sehen kann. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber ich kann eben genauso auch meine Meinung kundtun und sagen, wie ich Dinge sehe. Und ich finde, dass in den letzten Jahren die Medien mit dem Individuum nicht besonders gut umgehen und dass das dazu führt, dass die Leute sich immer mehr aus der Öffentlichkeit zurückziehen und dann natürlich auch kaum noch jemand bereit sein wird, Verantwortung in Staat und Gesellschaft zu übernehmen, weil er gewahr sein muss, dass er danach, wenn er auch nur einen falschen Satz hat, fertig gemacht wird. Ich möchte in so einer Gesellschaft nicht leben und dafür werde ich kämpfen.
Meint Professor Dr. Christian Scherz, der selbst zum Gegenstand einer Dokumentation wird, der Staranwalt Christian Scherz und die Medien. Erstsendung am 13. Mai 2024 im Ersten, aber zwei Tage vorher am 11. Mai schon in der ARD Mediathek zu sehen. Vielen Dank für diesen Einblick in Ihre Arbeit.
Sehr
und
gerne.
Wir werden jetzt besonders gespannt sein, wie Sie sich verhalten nach der Ausstrahlung.
Alles klar, bis dann.
Tschüss.
Ich höre immer nur,
nicht darf man mehr.
Deutschland ist scheiße.
Alle Medien korrupt.
Lügenpresse.
Der Keifel. Doch hier findet statt, worum uns andere Länder beneiden. Wir haben keine Zensur. Und das soll auch bitte so bleiben.
China und Kuba, Iran, Saudi-Arabien und Jemen lassen sich die Manipulation ihrer BürgerInnen nicht nehmen. In Pakistan, Syrien, Burma und, hey, Nordkorea, werden Probleme vertuscht. Und alle so, yeah.
Fahrt mal nach Russland. Da ist Zensur so ein Ding. Alexei Nawalny kann euch da sicher ein Liedchen von singen. Klar haben da Leute auch Wahrheiten rausgefunden. Aber jeder, der sie ausspricht, ist auf einmal verschwunden. Freiheit von Meinung und Presse, ist das etwa nix? Ihr wollt doch die News, oder? Woher kommen sonst die Klicks? Polizei ist ominösem Sexpolitiker auf der Spur. Ja, denkt ihr denn, dass es die Headline gäbe mit einer Zensur?
Warte mal, Überwachungsstaat, volle Kontrolle. DDR-Stasi, kommt euch bekannt vor, war nicht so dolle? So sieht's aus, wenn ein Land dich zensiert und überwacht. Aber dank unserer Demokratie wird das heute nicht mehr gemacht.
Hier geht's nicht um Noten, aber Zensur kriegt eine 6. Randale, wenn jemand das Recht auf Informationen verletzt.
Alles gefiltert,
no thanks.
Niemand wird gerne überwacht. Wenn sich das bei uns durchsetzt, dann gute Nacht.
Tja, mit diesem Track begann ein Aktionstag des Medienverbands der Freien Presse e.V., MVFP, in dieser Woche in Berlin im Campus für Demokratie, Stasi-Zentrale. Hashtag Pressefreiheit ist deine Freiheit. Das war eine spezielle Veranstaltung für Schülerinnen und Schüler. Geladen war unter anderem die Auslands- und Kriegsreporterin des Spiegel, Susanne Kölbel, die über ihre Arbeit gerade auch in Ländern mit kaum Pressefreiheit oder gar keiner Pressefreiheit berichtet. Der MVFP-Hauptgeschäftsführer Stefan Scherzer fragte Susanne Kölbel unter anderem auch zu einem Interview, das sie mit Syriens Präsident führen konnte.
Assad. Aus Syrien, in einem Land, wo Krieg herrscht, in einem Land, wo es keine Pressefreiheit gibt, in einem Land, wo es menschenverachtend ist. Wie kommt man in so ein Land hinein und wie kommt man mit jemandem ins Gespräch? Und wie fühlt man sich dabei?
Also
So eine Situation ist Stress, natürlich. Also man hat dann so eine Stunde oder sowas oder eine Dreiviertelstunde, Stunde mit so jemandem. Das ist eine hohe Anspannung, die da entsteht. Man arbeitet lange, manchmal ein Jahr oder zwei oder so auf so ein Gespräch hin, bis es dann zustande kommt, weil auch Leute, die sogenannte Diktatoren oder eben Staatschefs, die so ein Land führen, die überlegen sich sehr genau, warum soll ich mich jetzt von so einem Journalisten grillen lassen und wie gut sehe ich da oder wie schlecht sehe ich dann aus? Also es muss ja auch eine Motivation von seiner Seite sein oder ihrer Seite sein, dass sie das überhaupt möchten. Und das dauert lange Überzeugungsarbeit und ist nicht ganz einfach. Dasselbe galt für Musharraf oder Zardari oder was auch immer. Also wie fühlt man sich angespannt? In dem Moment ist man aber einfach ein professioneller Journalist oder Journalistin und fragt einfach alle Fragen, alle harten Fragen, die man fragen möchte. Man bereitet sich gut vor und dann muss, er weiß das oder sie weiß das, dass das kommt und ich weiß, dass die Antworten nicht sein wird, ja, ich bin ein Mörder, ich muss ins Gefängnis, sondern er wird irgendwas sagen, um sich zu verteidigen und seine Sicht zu schildern, was auch völlig in Ordnung ist, was auch richtig ist. Und das ist ein historisches Dokument in erster Linie. Also da kriegt man jetzt nicht die Wahrheit oder die Einzelheiten, die man sich wünscht, sondern es ist in erster Linie ein Schlagabtausch. Also zum Beispiel mein jüngstes Beispiel eines solchen Schlagabtauschs war, es gibt in Afghanistan eine Gruppe, die dafür verantwortlich ist, dass all diese Selbstmordattentate stattgefunden haben. Die sind im Wesentlichen organisiert von einer Gruppe, die heißt Haqqani-Gruppe. Und einer dieser Haqqanis, den hatte ich interviewt und den hab ich also mit diesen Dingen konfrontiert. Und natürlich ist er mir ausgewichen und so. Aber allein, dass er sich mit mir hingesetzt hat und wir das ausgehalten haben, war im Grunde schon eine, wie soll ich sagen, bei aller Entsetzlichkeit eine Möglichkeit, überhaupt über solche Dinge mal zu sprechen, überhaupt festzustellen, das ist passiert, ich werfe dir das vor, das hast du getan oder ihr habt das verbrochen oder ihr habt das getan, sage etwas dazu, rechtfertige dich. Das sind Momente, die sind vielleicht nicht befriedigend, aber es ist das, was man maximal aus so einer Situation bekommen kann. Und sie sind ein historisches Dokument, weil sie sind verschriftlicht, auf dem Video, sonst wie. Und oft kommen da Aussagen raus, die eben doch erhellend sind. Und wie spricht man mit ihnen hinterher? Sag mal so, selbst mit solchen Menschen braucht es ein faires Verfahren des Umgangs. Also ich kann ja da nicht reinplatzen in den Palast von Herrn Assad und sag so, jetzt sag mir mal alles, was du noch nie jemandem erzählen wolltest und dann nehme ich das mit und veröffentliche das auf eine Weise, wie ich das alleine möchte. Es gibt also bestimmte Standardregeln, mit denen man lebt. Also zum Beispiel bei uns beim Spiegel ist es so, wir legen die editierten Interviews nochmal vor. Das tun wir nicht, um sozusagen vorauseilenden Zensurgehorsam zu leisten, sondern dem anderen die Gelegenheit zu geben, zu sagen, das hast du gesagt, das haben sie gesagt. Und wir lassen uns das auch nicht nehmen. Nur wenn etwas faktisch falsch ist, dann hat diese Person nochmal Gelegenheit, drauf zu gucken. Und sie oder er müssen dann auch mit dem Ergebnis leben. Man weiß nicht, wie diese Interviews am Ende wirken auf die Öffentlichkeit. Weil deren Perspektive und die Perspektive der Öffentlichkeit ist eine ganz andere. Und trotzdem verursacht das immer großen Wirbel. Und mit dieser Anspannung muss man leben. Das muss man aushalten. Und das ist ein Teil des Jobs.
Ja, Susanne Kölbel, Auslands- und Kriegs- und Krisenreporterin des Spiegel. Die vollständige Podiumsdiskussion können Sie im Medienmagazin Podcast hören. Die aktuelle Ausgabe immer montags in der ARD Audiothek. Und die Tanzhalle, das kann ich vielleicht noch sagen, die sich jetzt anschließt, ist jetzt 7 Jahre on air am 6. Mai 2017, also am ersten Samstag des Jahres im Monat Mai auf Sendung gegangen. Und ich kann mir vorstellen, dass das eine kleine Rolle spielt.
Radio 1 Medienmagazin.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
So, ich dachte eigentlich, wir haben ja noch was Schönes Ihnen anzukündigen. Dann machen wir das doch mal.
Wohlstand braucht Wandel. Der Global Solutions Summit untersucht Fragen wie: Wie können wir die Krise hinter uns lassen? Und wie schaffen wir den Wandel für globalen Wohlstand? Seien Sie dabei im Livestream am 6. und 7. Mai. Alle Infos auf radio1.de. Global Solutions Summit. Hochkarätige SpeakerInnen stellen sich globalen Herausforderungen. Olaf Scholz, Svenja Schulze, Robert Habeck, Margrethe Vestager, Bill Gates und viele andere aus aller Welt.
Junge Menschen verändern die Welt. Die Young Global Changers beim Global Solutions Summit in Berlin.
Seien Sie dabei im Livestream am 6. und 7. Mai. Radio 1. Weil globale Probleme globale Lösungen brauchen und natürlich nur für Erwachsene.
Medienmagazin Podcast Bonustrack.
Und im Podcast Bonustrack, wie angekündigt, die vollständige Podiumsdiskussion des Medienverbands der Freien Presse e.V. MVFP zum Tag der Pressefreiheit mit freundlicher Genehmigung. Pressefreiheit, was ist das eigentlich und warum ist sie so wichtig für uns am 30. April 2024 in Berlin im Campus für Demokratie Stasi-Zentrale? Stefan Scherzer, Hauptgeschäftsführer des Medienverbands der Freien Presse, moderiert.
Und ich begrüße zu meiner Linken die Susanne Kölbel. Sie ist schon sehr lange Journalistin beim Spiegel, hat sich das anspruchsvolle Fach Auslandskorrespondentin, man könnte auch Krisen- und Kriegsberichterstatterin sagen, aber ich glaube, Auslandskorrespondentin ist dir lieber. Wir duzen uns in dieser Runde, obwohl wir uns alle gar nicht so gut kennen, aber ich sage immer, das ist das amerikanische Du. Ich finde, das ist irgendwie angenehmer und sympathischer. Also Susanne Kölbel ist schon sehr lange, ich kenne sie auch schon sehr lange, ist eine der profiliertesten Kriegsberichterstatterinnen, Auslandskorrespondentinnen, die wir zumindest im deutschsprachigen Raum haben. Links neben ihr sitzt Anwalt Shah aus Pakistan, der hier im Asyl und im Exil ist als Journalist, weil er nämlich das getan hat, über was ich eingangs gesprochen habe. Er hat berichtet über Dinge, die die pakistanische Regierung nicht so richtig gern gehört hat. Und wir haben uns gerade unterhalten, Anwar, du bist jetzt seit einem knappen Jahr in Deutschland. Also wenn ich nach einem Jahr so gut die Sprache deiner Heimat sprechen würde, wie du Deutsch sprichst, alter Schwede, ich staune wirklich. Und Sprache ist wichtig und öffnet auch Diskussionen und auch die Herzen. Dann haben wir die Amelie Weber, die als Journalistin angefangen hat, ausgebildete Journalistin, ein Volontariat gemacht bei diversen Magazinen, Tageszeitungen und sich relativ früh, weil sie sich interessiert hat und weil sie, glaube ich, auch mutig ist, mich mit dem Thema Social Media befasst hat. Als Head of Social Media bei einem großen Verlag in einer Zentralredaktion als junge Frau dieses Thema anzupacken, kostet ja auch Mut. Sie ist jetzt bei der Tagesschau gelandet und kümmert sich dort auch um das Social-Media-Thema. Und dann haben wir Thilo Mischke, Autor, hat Bücher geschrieben, ist, ich hätte es beinahe gesagt, aus Podcast und Fernsehen bekannt, interessiert sich auch für Themen, die auch hart und unangenehm sein können. Ich denke an die Reportage über den Rechtsextremismus, über die AfD, über die rechte Szene in Deutschland, über Menschen, die sich dort bewegen. Also wir haben hier eine Runde, die, glaube ich, für dieses Thema Pressefreiheit ist deine Freiheit. Und ich glaube, dieses Du bist betroffen, das heißt ja auch was, man setzt sich für was ein, man steht auch für was gerade. Also, und wir haben auch gehört, was das Grundgesetz sagt, aber man kann ja immer viel sagen und aufschreiben, wenn der Tag lang ist. Interessant wird es ja, wenn es dann wirklich ans Eingemachte geht. Liebe Susanne Kölbel, du bist ja nun in der ganzen Welt unterwegs, du fährst in Länder, von denen wir eigentlich nie was erfahren, außer das, was die Regierung uns mitteilen würde. Ich sage jetzt mal, Nordkorea ist wahrscheinlich das geschlossenste Land der Erde, aber es gibt auch Länder, wir haben gerade über Pakistan gesprochen, Afghanistan, Saudi-Arabien und dann auch als Frau. Und du machst das jetzt schon sehr lange. Was ist deine Motivation gewesen? Warum machst du das in dieser Professionalität? Und was ist deine Triebfeder gewesen, zu sagen, ich will als Frau in diese Regionen der Erde, wo man normalerweise gar nicht erfährt, was da passiert?
Genau deshalb, weil man es sonst nicht weiß. Also Nordkorea hat mich einfach interessiert, weil man da normalerweise nicht hinkommt. Das ist wirklich ein sehr verschlossenes Land und ich hatte die Möglichkeit, 2 Wochen dort rumzureisen mit einem Minder, das ist ein Geheimdienstmitarbeiter, der einen nicht aus den Augen lässt, aber der ausgezeichnet Deutsch sprach und sehr eifrig war. Und ich wusste, das wären anstrengende 2 Wochen, aber ich hatte wenigstens jemanden, mit dem ich mich auseinandersetzen konnte und der mir sagen würde, also der mir Antworten geben müsste, so gut oder schlecht sie auch sind. Aber wir haben 14 Tage miteinander verbracht. Aber auch Syrien zum Beispiel. Ne? Syrien ist ein Land, das, wie ihr wisst, seit 2011 im Bürgerkrieg ist und geteilt ist oder war, jetzt zersplittert ist. Und man konnte auf der einen oder auf der anderen Seite sein. Ich bin dann auch unterwegs gewesen im Kriegsgebiet auf Seiten des Regimes. Und auch dort hat man dann Leute, die einen ständig beobachten, die einen ständig offen oder auch verdeckt begleiten. Ja? Also man tut dort nichts, ohne dass das nicht wahrgenommen wird. Das muss man sich bewusst sein. Und warum mache ich das? Die Wirklichkeit ist immer ganz anders als das, was in Agenturen, in Formeln, die einem sozusagen von Historikern oder... Also das dort gewesen sein ist immer ein anderes Ergebnis, als wenn man es nur hört oder liest. Das heißt also, ich bekomme einen ganz anderen Eindruck, kann die Dinge ganz anders einordnen, kann sie anders analysieren, verstehe Zusammenhänge. Und zwar nur, weil ich mit Leuten sprechen kann, die wirklich dort sind und weil ich sehe, was dort passiert. Das ist ein großes Privileg, das immer seltener wird, weil das kostet auch sehr viel Geld. Es kostet Zeit, Aufwand, man braucht einen Fotografen, man braucht einen Übersetzer, man braucht ein Auto, also alles Dinge, die nicht einfach so zur Verfügung gestellt werden. Aber was mich treibt, ist eindeutig das Verstehen der Zusammenhänge. Was hat das mit uns zu tun? Was hat das am Ende für Folgen für auch dieses Land und für unsere Politik? Das ist das, warum ich dort hinreisen möchte.
Wir vertiefen gleich, wir machen jetzt erstmal eine sozusagen eine Einführungsrunde, wir vertiefen aber gleich, weil mich natürlich unter anderem interessiert, wie ist es eigentlich, wenn man mit jemand redet, wo man weiß, das ist ein menschenverachtender Diktator? Wie spricht man mit solchen Leuten? Kilo, du bist jemand, der auch unangenehme Themen anpackt, der sich auch traut. Wir reden ja hier auch durchaus über Courage. Das kennt ihr auch vom Schulhof oder von Gesprächen oder Streit. Wer ist couragiert? Wer traut sich wirklich, seine Meinung zu sagen, auch mal was Unangenehmes zu vertreten? Wie war es für dich, als du dich entschlossen hast, dich mit der deutschen rechtsradikalen Szene überhaupt zu befassen und da reinzugehen? Wie lange hast du gebraucht, um, sag ich mal, das für dich zu durchdenken und dann auch zur Tat zu schreiten?
Also wir hatten das wichtigste Gut 2 Jahre Zeit für eine Recherche. Das ist enorm viel Zeit, die man bekommt. Normalerweise muss das alles schneller gehen. Und deswegen hatte ich 2 Jahre Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Allerdings kenne ich natürlich Nazis und Faschisten schon sehr lange. Ich bin in Berlin groß geworden, in Ostberlin in den 90ern, ein bisschen weiter draußen in Lichtenberg, genau dort, wo die rechtsextreme westdeutsche Nazi-Szene sich organisiert hat. Also mich begleitet es mein ganzes Leben und ich wollte immer wissen, was im Leben, also in eurem Alter ungefähr, was muss passieren, dass ich mich entscheide, ich habe richtig Lust, Menschenscheiße zu finden. Ich habe richtig Lust, durch die Straßen zu ziehen mit einem Baseballschläger, heute nicht mehr mit einem Baseballschläger, und Gewalt auszuüben, brutal zu sein, abneigend zu sein. Und ich habe gesagt, ich möchte das rausbekommen, indem ich mich mit diesen Menschen auseinandersetze und nicht nur über sie rede, sondern mit ihnen. Und das habe ich getan. Und ich hatte das hatte nichts mit Courage zu tun, sondern wirklich echt mit Neugierde und eine Frage, die ich mir gestellt habe, seit ich, glaube ich, so 12 bin.
Du hast ja da auch mit Leuten zu tun gehabt, die gesagt haben, ich zitiere mal, wir können die nachher immer noch alle erschießen.
Ja. Und es wäre schön, wenn ich sagen könnte, das ist etwas, was man sehr selten hört, aber wenn man auch mal die Grenzen Deutschland verlässt und nach Afghanistan geht, nach Syrien geht, auf die Philippinen, wo ich auch berichtet habe, diese Gewalt gegenüber Andersdenkenden ist eher, habe ich manchmal das Gefühl, ein bisschen zynisch klingt es, der Konsens und der friedsuchende Mensch, den findet man eher seltener und das ist die Ausnahme. Das ist ein Gefühl.
Anwar, jetzt sind wir bei dir, das ist, passt ja gut. Die können wir nachher immer noch erschießen oder einsperren. Du bist ja jetzt hier nicht in deinem Land, sondern du bist in einem Land, wo du vielleicht nie gedacht hast, dass du da mal leben und arbeiten wirst. Wie geht's dir? Du bist jetzt wie lange hier?
Ungefähr 4 Jahre, 6 Monaten.
Ja,
ja, ich von,
von deiner Heimat weg. Wie geht's dir? Warum bist du hier? Was hast du vorher gemacht, dass du nicht da leben kannst, wo deine Familie und deine Freunde und deine Angehörigen sind?
Ja, zuerst vielen, vielen Dank für die Einladung zum Beispiel. Alle Schüler, Schülerinnen auch sind da, vielen Dank. Zuerst, das ist Leben nicht einfach in Pakistan oder in Deutschland oder in anderen Land als Journalist arbeiten, das ist nicht einfach Beruf oder nicht einfach. Zweiter, natürlich sehr schwierig, ganz weit von meiner Tochter, meiner zum Beispiel Mutti und Papa, meinem Land zum Beispiel. Heute ehrlich, ich ein bisschen traurig. Ich vermisse sehr meine Tochter, wie zum Beispiel hier. Ich sehe die junge Mädchen und junge die Männer. Ich vermisse auch meine zwei Söhne und Madiha Anwar, meine Tochter Madiha Anwar. Ehrlich, ich vermisse. Leben ist nicht einfach in anderen Land auch. Zum Beispiel dann anderen Land Sprache lernen und Arbeit finden, arbeiten oder als Journalist arbeiten. Das ist gar nicht einfach, dann mit Leuten kontaktieren und dann anderen Land Kultur lernen. Das ist nicht einfach.
Und du bist hier, weil du in Pakistan was gemacht hast?
Ich habe in Pakistan als Journalist gearbeitet und ich habe Geheimdienst geschrieben. Das war Wahrheit. Ich habe Wahrheit geschrieben, zum Beispiel, warum in hier so viel Korruption, Schritt bei Schritt Korruption bei der Polizei oder Armee zum Beispiel. Dort keine Demokratie. Keine Chance zum Beispiel, dort jemand schreiben, richtig schreiben oder Wahrheit schreiben oder richtig erzählen gegen Korruption oder gegen Armee. Aber dann Deutschland, hier ein bisschen Chance, man kann schreiben, man kann etwas erzählen, Wahrheit erzählen. Aber keine Chance in Pakistan, gar nicht Chance zum Beispiel dort. Und einfach Polizei kommen, festnehmen und Strafe bekommen von Polizei oder von Armei dort ungefähr seit 4 Jahren mehr 50 Journalisten gestorben, getötet und viele Journalisten in Gefängnis, jetzt auch in Gefängnis, weil sie Wahrheit gesagt oder ja, geschrieben haben.
Also das zeigt schon, wir sehen ja hier die Susanne und der Thilo, die kommen aus einer Kultur, wo man Presse- und Meinungsfreiheit sogar im Grundgesetz verankert hat. Der Anwar kommt aus einem Bereich, wo das nicht der Fall ist und wo es trotzdem Menschen gibt, die sich dafür einsetzen, die sagen, man muss berichten, man muss versuchen, zumindest die Fakten herauszufinden. Das eine ist, man sagte, die Wahrheit, es liegt im Auge des Betrachters, aber es gibt ja schon Dinge, die man ansprechen kann und muss und wo dann die Konsequenzen eben so sind, dass jemand dort nicht mehr in seinem eigenen Land leben kann. Wir machen ja viel mit Reporter ohne Grenzen zusammen, die in vielen Bereichen eben auch Journalistinnen und Journalisten in Schutzprogramme nehmen und die unterstützen. Amelie, wir haben gerade gesehen, als die Hände hochgingen, Social Media, dass da informieren sich immer mehr Menschen, ich will sagen, die Jungen sowieso, TikTok, ich sage nochmal Twitter, weil Ex kann ich mich schlecht dran gewöhnen, egal. Instagram, das sind so die, YouTube natürlich. Du hast dich sehr früh entschieden, als Journalistin in diese Kanäle reinzugehen, was ja auch nicht so ohne ist, sich als junge Frau dort zu exponieren, Dinge zu erklären, eine Meinung zu haben, komplexe Dinge aber auch in aller Kürze auf den Punkt zu bringen. Was war deine Motivation, dich nicht auf den klassischen Journalismus, auf das Schreibende, sondern eher auf die modernen Medien zu konzentrieren?
Ehrlich gesagt, ist es eher zufällig passiert. Ich wollte Politikjournalistin werden und wurde das auch. Also ich habe eine Ausbildung als Politikjournalistin gemacht und habe dann aber gemerkt, dass in ganz vielen Redaktionen die Leute keine Ahnung von Social Media haben und halt irgendwie twittern und denken, das erreicht uns. Und dann, ja, mir war das wichtig. Ich glaube, dass wir alle informieren müssen, eben gerade auch junge Menschen. Und ich informiere mich auch auf Social Media. Also warum soll ich da nicht auch informieren? Und deswegen war und ist es mir bis heute ein Anliegen, vor allen Dingen Politik auf Social Media so zu vermitteln, dass es auch ein bisschen Spaß macht. Und darf ich noch was zu Anwar sagen? Ich finde es so toll, dass er heute mit uns ist, weil ich auch ganz oft höre, zum Beispiel auch auf Social Media, Kommentare unter meinen Tagesschau-Videos und so, ja, man darf ja in Deutschland nichts mehr sagen und ihr seid ja staatsfinanziert oder so, also ne, staatsbestimmt. Wenn man sich anhört, was in anderen Ländern passiert und was Menschen mitmachen, die einfach nur die Wahrheit schreiben und dann sagt, dass in Deutschland keine Pressefreiheit gibt, dann halte ich das für ignorant und undankbar. Auch hier gibt es Probleme. Carmen hat es vorhin auch schon angesprochen. Wir sind auch nicht Platz 1 bei der Pressefreiheit, aber wir haben hier ein großes Gut, das wir beschützen müssen und nicht kleinreden sollten. Und ich finde, du bist ein gutes Beispiel, wie dankbar wir dafür sein können, was wir hier haben.
Meine Frage hier in die Runde an euch nochmal. Wer von euch liest, schaut Videos, konsumiert Inhalte auf irgendeinem der sozialen Medienkanäle? Bitte mal die Hand heben. Alle. Wer von euch postet selber? Wer von euch kommuniziert? Wer von euch kommentiert? Und wer von euch hat schon mal einen Shitstorm abgekriegt oder mal... Einer, anderen schreiben das nicht. Ja? Es ist ja ganz interessant, wenn man irgendwo seine Meinung äußert, muss man ja damit rechnen, dass man eine Antwort kriegt. Und die fällt je nachdem aus. Ich habe jetzt hinter euch mal, also hinter euch Vieren, eine Karte. Das ist die aktuelle Karte von Reporter ohne Grenzen. Aktuell ist die Karte blau. Ich klicke da jetzt mal langsam durch und dann färbt sie sich ein. Die hellen Länder sind die, wo Reporter ohne Grenzen sagt, da ist die Presse- und Meinungsfreiheit unangetastet. Wenn Grönland nicht so groß wäre, wäre das recht übersichtlich schon. Ja, das heißt, Presse- und Meinungsfreiheit vom Staat, von den Gesetzen, von der Regulierung, aber auch von der Bedrohungslage. In den Ländern ist die Lage zufriedenstellend. Da gibt es vielleicht die ein oder andere, wir haben es gehört, da werden Journalisten auf Demonstrationen vielleicht mal geschubst oder auch bedroht, wobei das wird jedes Jahr schwieriger und härter. Und auch ganz wichtig, wenn ihr euch politisch interessiert, natürlich wird die erste Einschränkung häufig über Gesetzgebung gemacht. Das passiert sehr häufig, auch in Demokratien, auch in der EU. Und das sieht man daran, dass es jetzt schon ein bisschen dunkler wird. Da ist schon ganz Lateinamerika dabei, ungefähr die Hälfte von Ost- und Mitteleuropa. Da gibt es erkennbare Probleme. Und jetzt wird es dunkel. Ja, und da ist immer noch nicht das Heimatland von Anwar dabei, weil das kommt nämlich jetzt. Und in den Ländern ist die Lage sehr ernst. Da kann man eben für alles, was man sagt, tut, denkt. Die Gedanken sind frei, aber wenn ihr die aussprecht, habt ihr in diesen Ländern schon Probleme. Und denkt immer dran, es ist nicht nur der Journalist, die Journalistin, die was aufschreiben, sondern wir alle. Alle, die was beitragen wollen, alle, die auf den sozialen Medien ihre Meinung sagen oder auch nur sich darstellen wollen, tanzen, malen, zeichnen. Also das ist, glaube ich, ein ganz gutes Bild. Meine Frage, Susanne, ich habe es vorhin schon gesagt, wie fühlt man sich eigentlich, wenn man mit jemandem sprechen will? Wie kommt man da überhaupt hin? Nehmen wir mal Anwar el-Sadat, nicht Anwar el-Sadat, hier den, Assad aus Syrien. In einem Land, wo Krieg herrscht, in einem Land, wo es keine Pressefreiheit gibt, in einem Land, wo es menschenverachtend ist. Wie kommt man in so ein Land hinein und wie kommt man mit jemandem ins Gespräch? Und wie fühlt man sich dabei?
Also, so eine Situation ist Stress, natürlich. Also man hat dann so eine Stunde oder sowas oder eine Dreiviertelstunde, Stunde mit so jemandem. Das ist eine hohe Anspannung, die da entsteht. Man arbeitet lange, manchmal ein Jahr oder zwei oder so auf so ein Gespräch hin, bis es dann zustande kommt, weil auch Leute, die sogenannte Diktatoren oder eben Staatschefs, die so ein Land führen, die überlegen sich sehr genau, warum soll ich mich jetzt von so einem Journalisten grillen lassen und wie gut sehe ich da oder wie schlecht sehe ich dann aus? Also es muss ja auch eine Motivation von seiner Seite sein oder ihrer Seite sein, dass sie das überhaupt möchten. Und das dauert lange Überzeugungsarbeit und ist nicht ganz einfach. Dasselbe galt für Musharraf oder Zardari oder was auch immer. Also wie fühlt man sich angespannt? In dem Moment ist man aber einfach ein professioneller Journalist oder Journalistin und fragt einfach alle Fragen, alle harten Fragen, die man fragen möchte. Man bereitet sich gut vor. Und dann muss, er weiß das oder sie weiß das, dass das kommt und ich weiß, dass die Antworten nicht sein wird, ja, ich bin ein Mörder, ich muss ins Gefängnis, sondern er wird irgendwas sagen, um sich zu verteidigen und seine Sicht zu schildern, was auch völlig in Ordnung ist, was auch richtig ist. Und das ist ein historisches Dokument in erster Linie. Also da kriegt man jetzt nicht die Wahrheit oder die Einzelheiten, die man sich wünscht, sondern es ist in erster Linie ein Schlagabtausch. Also zum Beispiel mein jüngstes Beispiel eines solchen Schlagabtauschs war, es gibt in Afghanistan eine Gruppe, die dafür verantwortlich ist, dass all diese Selbstmordattentate stattgefunden haben. Die sind im Wesentlichen organisiert von einer Gruppe, die heißt Haqqani-Gruppe. Und einer dieser Haqqanis, den hatte ich interviewt und den hab ich also mit diesen Dingen konfrontiert. Und natürlich ist er mir ausgewichen und so. Aber allein, dass er sich mit mir hingesetzt hat und wir das ausgehalten haben, war im Grunde schon eine, wie soll ich sagen, bei aller Entsetzlichkeit eine Möglichkeit, überhaupt über solche Dinge mal zu sprechen, überhaupt festzustellen, das ist passiert, ich werfe dir das vor, das hast du getan oder ihr habt das verbrochen oder ihr habt das getan, sage etwas dazu, rechtfertige dich. Das sind Momente, die sind vielleicht nicht befriedigend, aber es ist das, was man maximal aus so einer Situation bekommen kann. Und sie sind ein historisches Dokument, weil sie sind verschriftlicht, auf dem Video, sonst wie. Und oft kommen da Aussagen raus, die eben doch erhellend sind. Und wie spricht man mit ihnen hinterher? Sag mal so, selbst mit solchen Menschen braucht es ein faires Verfahren des Umgangs. Also ich kann ja da nicht reinplatzen in den Palast von Herrn Assad und sag so, jetzt sag mir mal alles, was du noch nie jemandem erzählen wolltest und dann nehme ich das mit und veröffentliche das auf eine Weise, wie ich das alleine möchte. Es gibt also bestimmte Standardregeln, mit denen man lebt. Also zum Beispiel bei uns beim Spiegel ist es so, wir legen die editierten Interviews nochmal vor. Das tun wir nicht, um sozusagen vorauseilenden Zensurgehorsam zu leisten, sondern dem anderen die Gelegenheit zu geben, zu sagen, das hast du gesagt, das haben sie gesagt. Und wir lassen uns das auch nicht nehmen, nur wenn etwas faktisch falsch ist, dann hat diese Person nochmal Gelegenheit, drauf zu gucken. Und sie oder er müssen dann auch mit dem Ergebnis leben. Man weiß nicht, wie diese Interviews am Ende wirken auf die Öffentlichkeit, weil deren Perspektive und die Perspektive der Öffentlichkeit ist eine ganz andere. Und trotzdem verursacht das immer großen Wirbel. Und mit dieser Anspannung muss man leben. Das muss man aushalten. Und das ist ein Teil des Jobs.
Ja, das ist eben, also wir haben ja hier vier Profis sitzen, die das beruflich machen, die das aus Überzeugung machen, die damit auch ihr Geld verdienen. Und das ist auch der Unterschied zu, wenn ihr was postet, wenn ihr euch engagiert und etwas aufschreibt. Und das sind auch Menschen, Journalistinnen, Journalisten, Reporter, Reporterinnen, die dafür sorgen, dass man was erfährt, was man, wenn sie nicht dahin fahren würden, nie erfahren würde. Weil dann kriegt man eben nur die Informationen aus dem staatlichen Fernsehen oder aus dem staatlichen Radio oder von der staatlichen Presse. Aber nicht das, was sozusagen hinter den Kulissen passiert. Und man muss natürlich auch den Druck aushalten und die Anspannung. Thilo, ich habe ja vorhin das Zitat gebracht. Du hast ja mit Leuten zu tun gehabt, die nicht nur reden, sondern die durchaus auch handeln. Wir haben einen gemeinsamen Bekannten, den Peter Bandermann, der sich bei den Ruhrnachrichten mit den Rechtsradikalen in Dortmund auseinandergesetzt hat, ähnlich wie hier in Berlin in den 90ern die Leute kennengelernt hast. Wie gehst du mit diesem Druck um? Warum machst du das? Und würdest du dich den nach deiner Erfahrung, man muss ja, das eine ist ja überhaupt sich reintrauen in diese Szene, reden, ein Jahr oder länger zu recherchieren, dann den Bericht zu machen, das wird dann da ja öffentlich, kann sich jeder anschauen, und dann das Echo auszuhalten.
Also das klingt vielleicht ein bisschen arrogant, aber das war beim allerersten Mal furchtbar. Also das erste Mal, nachdem ich in einer Gefährdungssituation war, nachdem ich berichtet habe und dann entschieden wurde, ich brauche jetzt Polizeischutz, ich brauche nochmal eine Stufe höher, ein privates Unternehmen, was mich dann nochmal extra beschützt. Das war entsetzlich, weil, ihr müsst euch das so vorstellen, ich war im Prinzenbad, dann schwimmen und dann saßen zwei Sicherheitsmenschen und einer heimlich mit im Becken, während ich schwimmen war, nur weil ich über Rechtsextreme berichtet habe. Und dann dachte ich mir so, okay, ich glaube, darauf habe ich eigentlich keinen Bock mehr, dass das mein Berufsbild ist, mein Leben wird, dass ich immer beschützt werden muss. Aber man gewöhnt sich an alles und ich habe mich auch daran gewöhnt. Und nachdem ich dann auch über Islamisten berichtet habe und wieder diesen Polizeischutz brauchte und den größten Schutz im Übrigen brauchte, als ich über Querdenkende berichtet habe, was mich ein bisschen überrascht hat dann, man gewöhnt sich daran und man stellt fest, es ist Teil der Arbeit. Und man stellt auch fest, ich bin bereit, diese Einschränkungen in meinem Leben für, es ist ja immer nur ein begrenzter Zeitraum, diese Einschränkungen in Kauf zu nehmen, damit ich eben darüber berichten kann, damit ich davon erzählen kann und eben, wie ich schon vorhin gesagt habe, die große Frage beantworten kann, warum werden Menschen so, warum sind Menschen so?
Und du würdest auch wieder solche Themen, eigentlich mal mit den Ismen, wir sind ja in einer Welt, die von Ismen auch bestimmt wird, ja, Rechtsradikalismus, Linksradikalismus, Islamismus, also alles, was eigentlich nicht zuhören will, alles, was eigentlich eine Position hat, aber nicht diskutieren will. Und du würdest auch dich mit anderen Ismen, du bist so in so einem State of Mind sozusagen, um zu sagen, okay, ich gehe dieses Risiko ein, weil es gibt natürlich genügend Beispiele, wo das über das Bedrohen hinausgeht.
Also im November kommt eine neue Recherche nach 2 Jahren auf ProSieben, die könnt ihr dann gucken oder bei YouTube dann. Und das belegt, glaube ich, dass ich immer noch bereit bin, mich diesem Ismen auseinanderzusetzen oder mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, auch mit großer Freude. Aber man wird auch, ich stelle das fest, umso älter man wird, umso müder wird man. Also man ist davon stärker angefasst, nennt man das, glaube ich.
Ja. Ja, vielen Dank. Also das sind, wo man merkt, es sind ja Menschen, die das machen, ja, mit Gefühlen, mit Familie, mit Freunden. Das ist genauso wie bei euch, wenn ihr euch für etwas entscheidet. Pakistan. Warum hast du dich dafür entschieden, in dem Land genau die Themen zu schreiben? Wenn ich das Wort Geheimdienst und Pakistan, hier drüben saß Mielke, die war die Stasi, die haben auch Leute bedroht, beobachtet. Schaut euch das Stasi-Archiv an, diese Kilometer von Daten und Akten. Das gibt es auch beim pakistanischen Geheimdienst, der ja durchaus berühmt und berüchtigt ist. Was hat dich dazu bewegt, überhaupt in dem Land zu schreiben als Journalist? Und dann, du hättest ja auch drüber schreiben können, wie die Ernte ausgefallen ist, du hättest drüber schreiben können, wie die Religion funktioniert, du hättest über alles Mögliche schreiben können. Du hast dich aber entschieden, über den Geheimdienst zu schreiben, über die Ungerechtigkeit im Gesundheitssystem, über die Benachteiligung von Menschen, weil sie eben nicht zur korrupten Gesellschaft gehört. Was war deine Motivation, das so lange zu machen, bis du eigentlich das Land verlassen musstest?
Ja. Ich war in 10. Klasse, dass ich zum Beispiel manchmal ein bisschen Zeitung gelesen. Dann war auch mein Blut, ich kann auch schreiben. Dann langsam, ich kann zum Beispiel schreiben gelernt, wie man kann für die Zeitung schreiben. War in meinem Blut zum Beispiel, warum hier so viel Korruption? Warum? Ich muss zum Beispiel ein bisschen anders schreiben, nicht andere Journalisten zum Beispiel einfach schreiben, hier etwas passiert oder hier etwas passiert. In unserer Region wie Kurm Agency, wie Peshawar zum Beispiel, dort so viele Probleme von Armee, von Polizei, dort keine Arrest zum Beispiel, einfach festnehmen, einfach Strafe geben. Das war in meinem Blut zum Beispiel, wie man kann auch richtig auf Deutsch sagen, schreiben. Treibern.
Ich glaube, das verstehen alle. Es war in deinem Blut, es war für dich eine... Es musste raus. Hier das Wort, ne? Es muss raus.
Raus, zum Beispiel ohne Angst, ohne Probleme. Aber dann, ich habe Probleme bekommen.
War dir klar, dass du Probleme bekommen wirst?
Probleme bekommen, ja, ich kann sagen, die alle jetzt, die hier Schüler, Schülerinnen, ganz sind glücklich, zum Beispiel einfach in Schule gehen, einfach hier kommen, einfach schreiben. Meine Tochter Madiha Anwarsha, dieser Madiha Anwarsha, 2 Jahre nicht in Schule gegangen. Ich habe einmal, war Drohnenattack auf Taliban, Haqqani Taliban in unserem Dorf. Ich habe geschrieben, heute war Drohnenattack, war 4 oder 5 Haqqani Taliban getötet, gestorben. Ich habe einfach für die Television erzählen und einfach geschrieben auf meiner Twitter und dann sofort von Geheimdienst angerufen. Warum du das geschrieben? Warum du das geschrieben? Das war Drohnenattack. Nein, hier ist kein Taliban. Weil pakistanische Armee und Haqqani Taliban wie Geschwister. Wie Geschwister, wie guter Freund. Guter Freund zum Beispiel. Aber pakistanische Armee und Geheimdienst schreiben, hier ist kein Taliban, hier ist kein Haqqani. Kein Haqqani und dann Uwa Osama bin Laden, in Pakistan gestorben.
Das ist, zeigt ja eine, um das nur ganz kurz einzutreuen, dort reagiert der Staat. Bei dir reagieren die, über die du geschrieben hast, die Neonazis, die Rechtsradikalen. In Pakistan reagiert der Staat, der schickt den Geheimdienst. Da wirst du auf einmal als Journalist oder auch als Bürgerin und Bürger, wenn du das Falsche postest oder auch die falschen Sachen dreht. Ihr könnt euch alle anziehen, wie ihr wollt hier. Wir können uns alle anziehen, wie wir wollen. Ja, und in Pakistan, du schreibst etwas, was du gesehen, was du berichtet hast und es kommt der Geheimdienst. Und hast du mehrere Kolleginnen oder gibt es auch Journalistinnen in Pakistan oder hast du Kollegen, mit denen du zusammengearbeitet hast?
Ich habe mit meiner Kollegin gearbeitet, ja, in Pakistan. Und dann war die Polizei angekommen zu meinem Haus und dann mein Cousin und mein Onkel festgenommen, warum Anwar Shah hat diesen Bericht geschrieben. Und dann war ein Commander, Chef von Taliban, das wohnt in meiner Straße. Deswegen, meine Tochter kann nicht in Schule gehen, vor 2 Jahren kann nicht in Schule gehen. Aber hier sind ganz glücklich, einfach in Schule gehen oder schreiben oder erzählen. Aber Pakistan ist keine Chance.
Ja, Pressefreiheit ist deine Freiheit. Amelie, du bist ja in einem Bereich, wo es gar nicht so einfach ist, in den sozialen Medien komplexe Themen zu erklären. Ich habe beim letzten, ich bin auch im Vorstand der Stiftung Lesen, Bildung, Medienkompetenz halte ich für ganz wichtig. Und ich habe beim letzten Deutschen Vorlesetag mit einer TikTok-Influencerin gelesen. Die macht Tanzvideos. Das ist und hat über 1 Million Follower. Das ist natürlich etwas nicht so Ernsthaftes und nicht so Schwieriges, wie wenn du Politik erklärst. Wenn du Dinge erklärst, die, wo man Menschen erstmal draufstößen willst. Wie ist deine Erfahrung? Wie funktioniert das am besten? Wie kommst du mit komplexen Themen in dieser zum Teil ja auch herausfordernd verkürzten Art und Weise klar?
Also erstmal glaube ich, dass man tatsächlich nicht jedes Thema bei TikTok erklären kann. Und das ist auch nicht mein Anspruch. Ich finde es extrem wichtig, dass es die Arbeit von Tino oder Susanne gibt und man sich da tief einlesen kann. Ich glaube aber, und das ist, was ich versuche, dass man anfangen kann, sich für Themen zu interessieren, indem man mal davon hört. Und das versuche ich. Also ich versuche, da Lust drauf zu machen. Und andere Dinge kann man schon in 60 Sekunden erklären. Dafür muss man sie erstmal selbst gut verstehen und sich dann überlegen, wie kann ich das runterbrechen? Was sind jetzt wirklich die wichtigsten Punkte, die rüberkommen müssen? Und ich glaube, da ist total wichtig, dass man sich klar macht, was man selbst auch noch nicht wusste mit 16 oder 14 und das dann so zu erklären. Das ist mein Anspruch. Was man natürlich auch noch zu dem Thema sagen muss, ist, dass TikTok, und ich hoffe, ihr habt davon alle schon gehört, auch nicht ganz ohne ist. TikTok gehört einem chinesischen Unternehmen. Dieses chinesische Unternehmen ist, wie eigentlich alle großen chinesischen Unternehmen, sehr eng mit der chinesischen Regierung verknüpft. Und es ist offiziell, also TikTok hat es selbst bestätigt, alle Daten von uns, auch meine, alle, die TikTok nutzen, unsere Daten liegen in China. auch bei diesem Unternehmen und damit auch bei der chinesischen Regierung. Und jetzt kann man sagen, ja, mein Gott, sollen die halt wissen. Aber das ist halt auch so ein Unrechtsstaat, wo es keine Meinungsfreiheit gibt. Hier, ne, man sieht's ja, sieht auch nicht so gut aus. Und das bedeutet nicht, dass ich kein TikTok mehr nutze. Wäre doof, weil es mein Job. Das bedeutet auch nicht, dass ihr alle TikTok nutzen, löschen solltet. Aber es bedeutet, dass man noch stärker hinterfragen muss, was man da eigentlich sieht und wer dafür verantwortlich ist, dass der Algorithmus einem bestimmte Dinge ausspielt und andere nicht, all sowas. Und ich finde einfach das wichtig zu sagen, weil auch ich mache Nachrichten bei TikTok, aber mir ist trotzdem auch bewusst, was für eine Gefahr da besteht.
Du hast gerade was Wichtiges angesprochen. Das ist das kritische Denken. Also Journalisten stellen ja diese berühmten W-Fragen. Thilo, magst du dazu mal was sagen, was dich so dieses... Ja, also ich frage mir, ihr kennt alle den Algorithmus, der euch irgendwas in die Timeline reinspielt. Und welche Fragen muss man eigentlich stellen, wenn man sich ja wirklich befassen will? Wenn man sich für etwas interessiert, wenn man sich nicht einfach etwas über sich ergehen lassen will?
Also es ist lustig, es gibt diese W-Fragen, die gibt es glaube ich in verschiedenen Varianten, von 3 Ws bis 7 Ws. Ich glaube, das Wichtigste ist, was man sich immer fragen sollte, ist warum. Warum ist das jetzt hier? Warum sagt mir diese Person das? Ich habe zum Beispiel gestern einen Podcast gemacht zum Thema Spionage, weil es jetzt, und ich habe mich gefragt, warum gibt es jetzt eigentlich wieder so viele Spione? Und dann habe ich gelernt, mit meinem Gast, mit dem ich gesprochen habe, ein Experte, die waren nie weg. Man hat es nur einfach nicht mehr mitbekommen. Und dann haben wir auch diskutiert zum Beispiel, warum ein chinesischer Spion für einen AfD-Abgeordneten arbeitet und warum gerade dieser EU-Spitzenkandidat so erfolgreich bei TikTok ist. Gibt es da irgendwelche Zusammenhänge? Hat dieser Spion da möglicherweise Arbeit gemacht? Und da kann man dann einfach mit diesem einfachen Warum so viel rauskriegen. Und ich würde es jetzt mal für heute ein bisschen reduzieren auf ein W, das Warum-W.
Und das ist lustig, weil wir alle haben als kleine Kinder ganz viel Warum gefragt. Also es ist ja super nervig, wenn Kleinkinder in so einem Alter sind, wo sie zu allem Warum sagen. Aber wenn man sich mal darauf einlässt, merkt man, wie viel man selbst versteht, wenn man immer wieder fragt, warum. Also alle wie kleine Kinder mehr Warum fragen.
Ja, also das Fragen ist sowieso, es gibt ja auch so im man sagt ja immer, gute Führungspersönlichkeiten stellen viele Fragen. Ja, haben gar nicht immer alle Antworten. Ihr könnt auch nicht alle Antworten haben. Ja, man könnte auch fragen, warum jetzt? Genau richtig. Wo waren die ganzen Spione? Die waren natürlich immer da. Wo waren die ganzen Neonazis? Ich habe letzte Woche eine Diskussion gehört mit dem Michel Friedmann. Und da ging es auch darum, sind wir jetzt überrascht, dass es so viel Aggression und so viel Diskussion und so viel Hass bei diesem Thema Israel, Hamas gibt? Eigentlich nicht. Sind wir überrascht, dass die alle da sind, die Neonazis in Neukölln oder in Lichtenberg und in Dortmund, wenn man ein bisschen alert ist und wach ist? Eigentlich nicht. Und vielleicht, um nochmal die Kurve zu den Journalistischen zu kommen, Susanne, du hast vorhin gesagt, man muss selbst mit den Schlimmsten, ja, du hast da mit Menschen geredet, die andere Menschen vielleicht sogar selbst oder im Auftrag umgebracht haben, ermordet haben. Du bist in Gebieten gewesen, in die man nicht reinkommt. Das würde ich jetzt nochmal als Thema gerne nehmen. Wo wir alle nicht hinkommen, wo wir aber vielleicht gerne wissen wollen, was ist wirklich in diesem Kriegsgebiet? Was ist wirklich in einem so komplizierten Land wie Afghanistan los? Warum gibt es die Taliban? Wie kommt man überhaupt so in so ein Land? Du kannst ja meistens in vielen Ländern gar nicht an die Grenze fahren, zeigst deinen deutschen Pass und dann sagen die, komm mal rein und berichte hier mal. Wie funktioniert das eigentlich?
Es ist ein sehr guter Punkt, sehr gute Frage, weil was man gar nicht so genau weiß oder vielleicht sich gar nicht so klar macht, die Länder, die stark kontrollieren, welche Nachrichten über sie verbreitet werden, die setzen auch die Hürde sehr hoch an, überhaupt in ihr Land zu reisen. Also die filtern ganz genau, wer kommt da rein, wer kommt da nicht rein, durch ein Visaverfahren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, also früher, als wir irgendwie über Afghanistan und Pakistan viel berichtet haben, weil dort dieser Krieg war und die westlichen Mächte dort stationiert gewesen sind, da war es ganz unproblematisch, ein Visum für Afghanistan oder Pakistan zu bekommen. Inzwischen
hat Pakistan ein ganz restriktives Visa-Verfahren und auch Afghanistan. Die Taliban prüfen jeden Journalisten, der reinkommt, und wer etwas Kritisches gegen sie geschrieben hat, hat oft keine Chance mehr wiederzukommen. Das heißt also, die Möglichkeit, überhaupt auch nach Syrien zu kommen oder nach Jemen oder in den Iran oder nach Saudi-Arabien hat sich jetzt geöffnet. Aber eigentlich besteht die erste Hürde schon überhaupt nach Nordkorea oder wo auch immer. Die lassen ja gar niemanden hinein, der sie quasi, der über sie unabhängig schreiben soll, sondern sie kontrollieren ihre eigenen Journalisten, dass die nichts schreiben, was sie nicht möchten. Und sie lassen sehr, sehr gefiltert Leute zu, die sie dann ganz nah begleiten, kontrollieren. Und wenn die wiederum sich so kritisch verhalten, dass ihnen das zu unangenehm ist, dann lassen sie auch nicht wieder rein. Also es ist ein ewiges Verhandeln, ein ständiges Versuchen, scheitern tausendmal und irgendwann mal klappt es dann doch und Umwege finden, dass das möglich ist.
Also man merkt, Freiheit reicht ja sehr weit, auch die Freiheit zu reisen, wohin man will, die Freiheit hinzufahren, irgendwas zu erleben und natürlich auch drüber zu berichten und zu schreiben. Pressefreiheit ist deine Freiheit. Nochmal so kurzes Abschlussstatement. Mir wird schon angedeutet, ich würde mich jetzt gerne noch eine Stunde länger mit euch unterhalten, weil es, wie ich vorhin schon gesagt habe, spannend ist, solche Menschen hier zusammen zu haben. Aber nochmal das Stichwort Pressefreiheit ist deine Freiheit. Jeder ein paar Sätze dazu. Was verbindest du damit wirklich? Was würde man auch hier der Runde nochmal mitgeben, hier in unserem Kreis? Anwar, Pressefreiheit ist deine Freiheit. Was ist für dich, was möchtest du da nochmal als Botschaft für geben?
Ja, ich kann von hier ein bisschen etwas lesen. Einer sagt, ganz einfach, ohne eine freie Presse kann es keine Demokratie geben. Jeder Land muss dort zum Beispiel Pressefreiheit oder Journalismus sein. Ohne das zum Beispiel es ist es nicht ein Land. Und Leute müssen auch wissen, was ist passiert in meinem Land zum Beispiel, was macht die eine Staat zum Beispiel. Deswegen zum Beispiel Pressefreiheit ist ganz wichtig in jedem Land. Und jetzt zum Beispiel, ich hatte gesagt, man kann nicht einfach in Pakistan oder nach Afghanistan fliegen, weil dort weiß man, eine Journalistin oder ein Journalist kommt hier, dann natürlich zum Beispiel Wahrheit berichtet, zum Beispiel veröffentlichen, dann auch Shame für die Afghanistan oder für die Pakistan. Deswegen ganz sehr schwierig. Und ohne das, ohne Pressefreiheit, keine Demokratie, kein Land.
Und du wirst weiter als Journalist arbeiten wollen?
Ja, natürlich.
Das ist sehr motivierend.
Weiter arbeiten und ich kann auch empfehlen für die Mädchen, für die Jungen zum Beispiel Journalist werden in Zukunft oder Journalist, als Journalist arbeiten. Und ein Land braucht Journalist, Pressefreiheit braucht. Deswegen ich empfehle euch, muss nicht, aber ja, als Journalist weiter arbeiten. Das ist auch mein Traum. Ich kann hier in Deutschland als Journalist weiterarbeiten, aber ich muss weiter richtig Deutsch lernen, ohne das geht nicht. Und ich habe etwas Geschenke für die Schülerinnen mitgebracht, denn ich kann fragen und jemand richtig Antwort geben, dann ich kann Geschenk geben.
Danke, Anna. Amelie, Pressefreiheit, deine Freiheit.
Ich habe das vorhin schon angedeutet, wie dankbar ich bin, in diesem Land zu leben und hier Journalistin sein zu dürfen. Oder zu können, ja, weil ich liebe diesen Beruf. Deswegen gut, dass du es auch gesagt hast. Wir brauchen gute Journalistinnen und Journalisten. Ich liebe diesen Job und ich bin total froh, dass ich den so frei tun kann, wie ich es eben kann. Das heißt so ganz tatsächlich meine persönliche Freiheit. Aber natürlich ist Pressefreiheit für uns alle ganz wichtig. Und ich hoffe, dass ihr das heute auch aus den Workshops gleich mitnehmen könnt.
Thilo Mischke, Pressefreiheit ist deine Freiheit.
Ich glaube, das Wichtigste, also ich glaube, ganz einfach kann man das sagen, wenn die Pressefreiheit stirbt, sterben Menschen und das gilt es zu verhindern. Ich glaube, das ist so, deswegen ist es so wichtig, dass wir alle für diese Pressefreiheit kämpfen, einstehen und arbeiten.
Susanne Kölbel.
Ja, die Pressefreiheit ist uns hier nicht einfach geschenkt. Auch wir stoßen auf Kritik, auch in unserem eigenen Land. Auch wir müssen Dinge aushalten, und zwar sowohl innerhalb unserer Redaktionen als auch von Druck, als auch durch den Druck, der plötzlich entsteht durch Gruppen, die bereit sind, Gewalt auszuüben, wie zum Beispiel die Neonazis. Oder gestern habe ich erfahren, dass es inzwischen Gruppen gibt, die sich maskieren und homosexuelle Leute überfallen, mit denen sie sich vorher noch gut unterhalten haben und aber sie identifiziert haben als homosexuell. Also wir alle, glaube ich, müssen einstehen, unsere Meinung auch sagen zu wollen, auch wenn wir Widerstand bekommen. Auch in unseren Klicken, Schulverbänden, Redaktionen. Man muss sich selbst zuhören. Selbst wenn ich jetzt gegen den Strom schwimme, also zum Beispiel die Diskussion Hamas-Israel-Krieg, das ist eine sehr schwierige Diskussion. Und viele haben das Gefühl, sie kommen da an die Grenze dessen, was akzeptiert ist. Und ich glaube, wir müssen darüber nachdenken, was sagen wir? Ist das richtig für mich? Hat das Bedeutung für mich? Und wenn es Bedeutung für mich hat, dann stelle ich mich hin und stehe dafür ein.
Ich möchte mich ganz herzlich bei euch vielen bedanken für die spannenden und für die gute und menschliche Diskussion. Ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr so aufmerksam dabei wart. Ich hoffe, ihr könnt das eine oder andere mitnehmen von diesem Tag. Macht euch das Leben nicht so schwer. Das Leben ist schön, man muss es nur richtig anpacken. Ich glaube, wir müssen manchmal alle viel aushalten. Aber nehmt das Positive mit und in einem Land, wo man diese Freiheit hat, da dran zu bleiben und sich dafür einzusetzen, manchmal im ganz Kleinen und manchmal im ganz Großen. Vielen Dank und euch alle noch einen guten Tag hier beim Medienverband der Freien Presse.
Vielen Dank, dass Sie bis hierhin gefolgt sind. Wenn Sie jemanden kennen, dem dieser Podcast weiterhelfen könnte, empfehlen Sie ihn gern weiter mit einem Link, zum Beispiel zur ARD Audiothek. Ansonsten seien Sie gern live bei Radio 1 dabei, immer samstags zwischen 18 und 19 Uhr. Oder hier in der Nacht zum nächsten Montag. Bis dahin.
Radio 1 Medienmagazin.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.